Moin zusammen und herzlich willkommen beim sehr, 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 sehr guten Podcast, wie man aus dem Wald ruft, von und mit Forst erklärt. Heute sitzt hier wieder Jan, ich bin Jan und ich habe heute nur einen Gast, nur in Anführungsstrichen, es ist natürlich ein ganz hervorragender Gast, aber wir haben ja gesagt, wir machen jetzt mehr Podcasts und deswegen sitze ich jetzt heute hier mal alleine, ohne Felix, ohne Liz, ganz alleine. Ich bin mir aber sicher, es wird trotzdem ein sehr, sehr spannendes Gespräch, denn es geht um ein Thema, was wir auf unserem YouTube-Kanal schon behandelt haben. Wir haben auch schon einen Blogartikel dazu geschrieben und es ist ein Thema, was, glaube ich, die Leute sehr interessiert. Und weil von euch so viele Fragen kommen unter unserem Video zum Thema Wald wie im Mittelalter, da geht es um Hutewälder, und weil ihr immer gefragt habt, ah, was geht denn ab, wie geht es denn weiter im Projekt? Wir haben da ein Forschungsprojekt begleitet, das erzählen wir euch gleich alles in Ruhe. Und deswegen, weil ihr da so interessiert dran wart, haben wir gesagt, okay, wenn die Leute das wollen, dann machen wir das natürlich. Und deswegen sitze ich hier und habe mich selber eingeladen bei Dario Wolbeck zu Hause, hier in Göttingen. Moin Dario.
Moin Jan.
Schön, dass es geklappt hat. Danke, dass ich hier nochmal vorbeikommen darf.
Ja, sehr gerne.
Und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir nochmal über Hutewälder zu sprechen. Lass mal bei Null anfangen. Ich glaube, wir können nicht voraussetzen, dass alle Leute das Video geguckt haben. Erzähl doch mal kurz, vielleicht erstmal, wer bist du überhaupt?
Ja, ich bin der Dario. Ich habe Biodiversität studiert in Göttingen und arbeite jetzt aktuell bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in einem Projekt, was sich mit Waldweide beschäftigt, mit Hutewald.
Okay, ich habe Rückfragen erstmal zu den Dingen, die du genannt hast. Nordwestdeutsche, also Biodiversität, vielleicht fangen wir da an. Also ich kenne Leute, die haben Bio studiert. Biologie ist das dann ja einfach. Was ist jetzt das Biodiversitätsstudium? Wie muss ich mir das vorstellen?
Biodiversität hat anders als Biologie mehr Kontakt zu verschiedene Artengruppen kennenlernen, Landschaftspflege, Landschaftsplanung, Naturschutz im engeren Sinne. Wir haben sehr viel aus verschiedenen Bereichen wie Forst oder auch Landwirtschaft kennengelernt, während klassische Biologie ja mehr in die Richtung Genetik geht.
Ah, also wenn ich nicht so viel Bock auf dieses ganze biochemische, biotheoretische, sag ich mal, hab, dann würde ich eher Biodiff, die coolen Kids sagen Biodiff, oder?
Die coolen Kids sagen Biodiff auf jeden Fall, aber das Schwierige bei Biodiff ist natürlich auch, also du musst die ökologischen Zusammenhänge verstehen, also das zielt sehr darauf ab, dass du die Ökologie verstehst, also wie Dinge zusammenhängen, wie Arten zusammenspielen, wie die mit ihren Lebensräumen verknüpft sind und so. Und das ist, ich würde sagen, ein tieferes Verständnis als einfach nur Stoffkreisläufe und Genetik lernen. Das kann man meistens einfach nur lernen, wie es einfach abläuft. Und bei Ökologie, da muss man sich sehr viel selbst erschließen. So.
Ah, okay. Also hast das Gefühl, es ist ein bisschen kompliziert. Ja, das darf man jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie schwieriger oder besser oder sowas als das Biostudium, aber es ist ein bisschen anders dann einfach.
Kommt drauf an, was dir gefällt. Mir gefällt das sehr gut.
Ja, okay, ich sehe den Punkt, ja. Und das hast du gemacht, dann bist du irgendwann fertig geworden und hast Master wahrscheinlich oder Bachelor?
Genau. Okay. Ich habe Master hier in Göttingen gemacht, 2020 fertig geworden, genau.
Und dann bist du an die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt gegangen, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts natürlich alle kennen, weil wir schon die ein oder anderen Kontakte zu euch hatten. Das ist eine Forschungseinrichtung. Das heißt, du bist jetzt Forscher.
Genau, also an die Forstliche Versuchsanstalt bin ich 22 gekommen. Mhm. Dazwischen war ich noch an einer biologischen Station und habe Managementpläne für Naturschutzgebiete vor allen Dingen gemacht. Seitdem bin ich eben an der NWFVA seit 22 und beschäftige mich mit Waldweide.
Waldweide. Genau. Was ist eine Waldweide?
Waldweide ist praktisch, oder auch Hutewald genannt.
Hutewald wie der Hut, ne? Nur mit
Der Hut, genau. Ja. Hat nichts mit Hüten zu tun.
Jedenfalls nicht mit der Kopfbedeckung.
Dem Hüten statt den Hüten hat es was zu tun. Also man schickt Vieh in den Wald, das dort weidet, das dort die Grasschicht einfach nutzt. Wenn eine Grasschicht da ist, war im Mittelalter oder war über Jahrhunderte bis Jahrtausende so die Hauptnutzungsart des Waldes.
Tatsächlich, also das heißt, im Mittelalter war der Wald gar nicht wegen seines Holzes so beliebt, sondern auch, oder nur wahrscheinlich nicht, aber auch, weil man da irgendwie das Wild versorgen konnte.
Genau, nicht das Wild, ne? Also Nutzvieh. Genau. Wild haben wir sowieso im Wald.
Ja.
Das Nutzvieh wurde reingetrieben, also Kühe zum Grasen, Schweine für die Eichelmast oder für Bucheckern. Aber auch Esel, Gänse, alles, was man hatte, wurde in den Wald getrieben. Das waren einfach Flächen, die nicht ackerfähig waren, wo man jetzt nichts Besonderes anbauen konnte, weil ja es vielleicht irgendwie steile Standorte waren oder nicht so tiefgründige, wo der Boden nicht so gut war. Genau,
jetzt hast du zwei Fachworte benutzt, die ich gerne nochmal, tiefgründig. Haben wir aber tatsächlich, müssen wir es gar nicht erklären, weil in der anderen Folge, die ich aufgenommen habe, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier vor oder hier nach erscheint, geht es um Bodenkunde und da wird auf jeden Fall tiefgründig erklärt. Und da habe ich auch schon einen Gag gemacht. Tiefgründig sind natürlich die Gespräche, die wir hier führen. Aber es bedeutet einfach, dass man, was hat Frau Ammer gesagt, dass man lange buddeln muss, bis irgendwann Felsen kommen, bis das Ausgangsgestein kommt. Und das andere war Eichelmast. Was verstehen wir unter Mast?
Eichelmast oder Mast ist erstmal, wenn die Bäume viele Früchte tragen, nennt man das eine Mast. Und man hat mit diesem Fruchtertrag, könnte man auch sagen, früher das Vieh gemästet und vor allen Dingen Schweine gemästet und eben in den Wald getrieben und dann dort fett gemacht.
Und die Früchte der Bäume, ich glaube, jetzt verkaufe ich unser Publikum wieder für doof, aber die Früchte der Bäume sind jetzt nicht nur Äpfel als Frucht, sondern auch die Buchecker von der Buche oder die Eichel von den Eichenbäumen, das sind auch die Früchte.
Genau. Für die Schweine am relevantesten vor allen Dingen die Eicheln. Ja.
Warum? Also warum Schweine und Eicheln?
Genau, weil die einfach einen sehr großen Ertrag geben. Also die Eiche hatte noch mehrere Nutzen. Ne? Also da wurde eben auch das Holz genutzt, schon auch im Hutewald. Aber und dadurch war es eben ein sehr wichtiger Baum an sich. Ne? Und dann half es eben auch die Eicheln dort entsprechend nutzen zu können. Und die sind sehr eiweißreich und haben einen sehr, verlässlichen Ertrag.
Ertrag im Sinne von, die Schweine werden fett dadurch, oder?
Ja, oder ja. Jedes Jahr relativ,
relativ
gute Ernte, könnte man sagen.
Ja. Ne? Wobei Ernte ist ja jetzt relativ, da ist ja, die Menschen haben jetzt nicht die Eicheln gesammelt und dann den Schweinen gegeben, sondern die Schweine mussten sich die selber suchen.
Genau, aber man hat am Anfang der Saison, wenn man wusste, okay, jetzt kann man so etwa abschätzen, wie viel Eicheln es im Jahr gibt, dann hat man die Anzahl der Schweine, die man eintreiben durfte, berechnet.
Wirklich? Und das war dann schon geregelt?
Genau. Ja, genau. Da gab es Regeln schon im Mittelalter, wie viel Schweine dann im Herbst rein durften, weil die sollten ja auch alle fett werden.
Ja.
Und dann wurde wirklich festgelegt, in den und den Waldabschnitt dürfen 10.000 Schweine rein.
Und der Bauer sowieso, der darf 3 und der andere Bauer darf dann 10 und...
Ja, so ungefähr, genau. Ja.
Okay, ich dachte, das wäre alles so ein bisschen Anarchie gewesen. Also ich dachte, der Wald gehört quasi ich weiß auch gar nicht, wie war das im Mittelalter geregelt, der Wald gehörte wahrscheinlich irgendeinem König oder so. Ich dachte, die Leute sind halt einfach auf gut Glück mal in den Wald gelaufen und haben da irgendwie ihre Schweine und Kühe und Gänse da einfach reingestellt. Da gab es dann schon Regeln.
Genau, also Anarchie war es vielleicht, solange bis die Bevölkerungsdichte noch nicht so hoch war. Mhm. Also bis zum frühen Mittelalter wissen wir nicht so viel darüber, dass das geregelt worden wäre.
Ja.
Es gibt schon bei den Römern tatsächlich Angaben, dass die Tiere in den Wald trieben. Und wenn das irgendwo vermerkt wurde, dann gab es auch meistens irgendwelche Regeln dazu. Aber darüber wissen wir nicht so ganz viel, wie viel, was da genau geregelt war. Was wir aber wissen, ist, dass seit dem Hochmittelalter oder späten Mittelalter dann wirklich gute Reglements kamen. Also Gesetzgebungen, die verschiedene Dinge im Hutewald regelten, unter anderem welches Vieh durfte eingetrieben werden, wie viel Stück von wem mussten dann Bäume nachgepflanzt werden, etc.
Das auch, okay. Ja. Warum müssen jetzt im Wald Bäume nachgepflanzt werden?
Wenn das Vieh entsprechend Bäume verbeißt, also an den Trieben knabbert und dann weniger Bäume aufwachsen, dann fallen nachher möglicherweise auch alle Bäume oder der ganze Nachwuchs aus. und es kommt nichts mehr hoch. Und weil die Bäume auch einen anderen Nutzen hatten, eben Holz, Medizinprodukte, man gewann aus der Rinde, zum Beispiel Gerberrinde für Kleidung und so weiter. Also Bäume waren nicht nutzlos, die wollte man nicht weghaben. Und entsprechend musste man dann auch Regeln entwerfen, wenn eben das Vieh zu stark dran geht, dann auch mal wieder den ein oder anderen nachzupflanzen.
Weil es ist ja logisch, wenn die Schweine jetzt alle Eicheln auffressen, dann wachsen keine Eichen mehr nach. Und das heißt, da hat der Mensch dann da schon angefangen zu regulieren. Und im Grunde ist das ja Forstwirtschaft, das ist Waldbau, ne? Dass man sich Gedanken macht.
Genau, mit einer anderen Zielsetzung, ne? Also Richtung generell Erhalt der verschiedenen Nutzungen des Waldes und nicht in Richtung möglichst gerade Bäume erziehen zur Holzproduktion. Ja,
aber das, also da würde im Forststudium wurde uns ganz doll eingeprügelt, Waldbau und waldbauliche Entscheidungen sind immer ganz krass von den Zielen des Waldbesitzers oder der Gesellschaft oder wem auch immer abhängig. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, und wie du jetzt sagst, manchmal war das Ziel dann halt eben möglichst gerade schnell wachsende Bäume zu schaffen und alles andere ist egal. Wandelt sich das ja auch gerade sehr stark, ne? Und wir versuchen jetzt ja in der Forstwirtschaft immer mehr den klimastabilen Mischwald, das ist ja gerade so ein großes Stichwort, und eben nicht mehr nur gerade Bäume, sondern multifunktionalen Waldbau zu betreiben. Das heißt, auch da haben sich so ein bisschen unsere Ziele in den letzten 50 Jahren ja nochmal stark geändert. Und scheinbar auch in den letzten, keine Ahnung, 500 Jahren. Wann sind so die ersten Hutewald nach, was gesagt, schon wahrscheinlich, also oder wann, ja, wo gibt es so die ersten Nachweise, wann taucht das Hutewald-Thema zum ersten Mal auf? Hast du da, kannst du es irgendwie einordnen? Oder ist es jetzt gemein, wenn ich so Zahlenfragen stelle?
Ich kann dir kein exaktes Jahr nennen. Ich kann nur sagen, der Mensch hat in unseren Breiten vor etwa 7000 Jahren angefangen, Vieh zu halten. Mhm. Und vor 7000 Jahren war unsere Waldlandschaft noch eine andere. Also wir hatten schon geschlossene Wälder. Aber wir hatten recht lichte Wälder. Die Buche war noch nicht so verbreitet wie heute und die Buche macht ja sehr dunkle Wälder. Mhm. Also es waren eher Eichen, Hasel, Ulmen Wälder.
Okay.
Vor 7000 Jahren war es auch noch ein bisschen kühler als heute. Vor 11.000 Jahren ging die Eiszeit zu Ende. Mhm. Und in diese lichten Wälder trieb der Mensch das erste Vieh ein. Und seit 7000 Jahren gibt's eigentlich dann Hutewald als Nutzungsform des Waldes.
Ich finde es so krass, immer wenn ich mir dann so überlege, boah, wie muss das damals gewesen sein? Ne? Also das stelle ich mir natürlich vor, ich würde da irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Pferd jetzt durch den Wald reiten, da von vor 7000, keine Ahnung, hatten wir schon Pferde, ich weiß es nicht, wann haben wir angefangen, irgendwelche Tiere zu domestizieren? Ich bin ganz schlecht in Geschichte, aber ich finde allein diese Vorstellung, dass die Orte, durch die wir jetzt laufen, ja schon immer existiert haben, aber sich natürlich in dieser Zeit ganz krass verändert haben. Und der Wald ist natürlich schon immer irgendwie, ist ja auch ein bisschen Ort der Mythen und Sagen und sowas, hat sich auch verändert, aber diese Vorstellung von wie sah der Wald damals aus, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und es gibt jetzt einen Ort, den kenne ich länger, als ich Forst studiere, den kenne ich schon aus meiner Kindheit. Und das ist für mich so ein Ort, der auf jeden Fall immer so in meinen Gedanken ganz doll mit dem Mittelalter verknüpft ist. Liegt vielleicht auch daran, dass in der direkten Umgebung dieses Waldes eine Burg ist, ein Schloss, glaube ich sogar. Und zwar rede ich vom Urwald an der Saberburg. Urwald ist jetzt, also der heißt so, der wird Urwald an der Saberburg genannt. Und da gibt's so unglaublich fette alte Bäume. Und jetzt, bevor wir uns kennengelernt haben und bevor ich irgendwie Forst studiert habe, war das für mich einfach einer der coolsten, also ich glaube, es war immer mein absoluter Lieblingswald, weil man da halt, da sind so Bäume, die sind dann so, weiß ich nicht, 2 Meter dick, vielleicht sogar mehr. Da konnte man als Kind reinklettern, habe ich dann später gemerkt, das ist ein großer Naturfrevel eigentlich, aber für mich als Kind war das natürlich so ein total mystischer Ort, total spannend, und da habe ich mir halt dann vorgestellt, wie da die Ritter irgendwie durch die Gegend gelaufen sind und sonst was. Klein Jan fand das geil, Zeitsprung 30 Jahre später, plötzlich machen wir ein Projekt, oder habt ihr, glaube ich, weiß gar nicht, haben wir euch gefragt, habt ihr uns gefragt damals, wir wollten ein Video drehen über Hutewälder, und dann gucke ich so in die Drehplanung, Felix hat das damals geplant, und plötzlich sehe ich, aha, wir drehen am Urwald an der Saberburg. So, das heißt, das war so ein kleiner Full-Circle-Moment für mich. Kannst du mir jetzt erklären, was hat es denn mit diesem Urwald da auf sich und wie hängt das mit dem Thema Hutewald zusammen?
habe auf jeden Fall gerade erstmal so ein Bild von kleinen Jan am Dreh im Urwald Sauerburg im Kopf.
Es gibt wirklich so Fotos, wo ich so als, keine Ahnung, ich bin da so einen Meter groß und dann stehe ich in so neben diesen riesigen Bäumen oder in diesen riesigen Bäumen und so. Ja, aus den Anfang 2000er. Alles war noch so ein bisschen retro. Ja.
Ja, der Urwald Sauerburg heißt natürlich Urwald Sauerburg, weil schon früher ganz viele kleine Jans da hingegangen sind und gesagt haben, boah, sieht das urig aus. Und gedacht haben, dass diese alten, vor allen Dingen Eichen, die es da gibt, tatsächlich aus einem ursprünglichen Urwald stammen.
Ah, ja.
Wobei, ja, das wussten damals vielleicht nicht unbedingt die Forstleute, sondern eher die Bauern, wussten wahrscheinlich, dass das eher durch die Waldhute eben bedingt war, ne, durch die Waldweide.
Okay, also das ist gar kein Urwald, sondern so ein Hutewald.
Genau.
Okay,
ja. Jetzt habe ich aber deine ursprüngliche Frage vergessen.
Ja, wie hängt das zusammen? Also du hast sie quasi, du bist gerade mittendrin, sie korrekt zu beantworten. Also dieser Wald, also dieser Urwald, an der Sauerburg wird Urwald genannt, muss man vielleicht kurz einen Exkurs machen. Wissenschaftler und generell Menschen sind ja immer so ein bisschen akribisch, was die Wortwahl angeht, vor allen Dingen halt in der Forschung und sowas. Und wenn wir von einem Urwald sprechen, also die Definition eines Urwalds ist ja eigentlich, dass es ein Wald ist, der vom Menschen unberührt ist. Nur wenn der Mensch da wirklich gar keinen Einfluss hat, dann können wir ihn als, würden wir ihn Urwald benennen.
Genau, ja.
Und bei so einem Hutewald ist ja das eben nicht der Fall. Also ein Urwald ist kein Hute, also andersrum, ein Hutewald kann nie ein Urwald sein, oder?
Er kann sich wieder dahin entwickeln, aber um wirklich vom Menschen unbeeinflusst zu gelten, muss mindestens, wir sagen, so eine Buchenwald-Generation von 300 Jahren vergehen, bis es wirklich wieder ein Urwald ist.
Okay.
Also in dem Fall ist es wirklich aufgrund der Urtümlichkeit so. Es gibt auch andere Urwälder, also die diesen Namen tragen. Gerade überlegen, Urwald in Nordniedersachsen gibt es so ein paar, Urwald Hasbruch zum Beispiel, der auch eben diesen Namen trägt, was auch eigentlich ein Hutewald war. Mhm. Und sowas ist häufig entstanden aus der Malerszene. Im Fall des Urwalds Sauerburg tatsächlich war da eine sehr aktive Malerszene um die Wende 19. bis 20. Jahrhundert rum, die sich da gerne hingesetzt haben und diese Bäume gemalt haben.
Ja.
Und die sich dann darum gekümmert haben, dass das unter Schutz gestellt wird und nicht weiter gefällt wird. Da hat man dann angenommen, das bleibt so. Wenn man das jetzt einfach unter Schutz stellt, Vieh war dann ausgeschlossen. Aber eben auch die Forstwirtschaft. Und seitdem entwickelt sich das Gebiet frei in Richtung wirklich eines Urwaldes. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die durch die Waldweide entstandenen Bäume so langsam verloren gehen.
Okay, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also ich habe ja schon gesagt, es stehen so richtig fette alte Bäume. Warum ist das überhaupt erstmal so? Also jetzt bleiben wir mal gedanklich noch in der Zeit, wo das ein aktiver Hutewald war. Wie sieht so ein Hutewald aus?
Genau, also wir haben Fotos aus den 1920er Jahren etwa, wo das Gebiet noch sehr offen war, wo das eigentlich einzelne alte Bäume und einzelne Baumgruppen waren, die auf weiter Wiese praktisch standen, einzelne Waldgruppen, wo es dichter wurde, also eine sehr heterogene Landschaft, einfach weil das Vieh dort über Jahrhunderte immer Bäume eben weggebissen hat und nur einzelne Bäume hochwuchsen. Mhm. Und so können wir uns das etwa vorstellen, mit wirklich, wie gesagt, dichteren Bereichen und leichter oder lichteren Bereichen mit Einzelbäumen. Also nicht den Wald, den wir uns heute vorstellen als Wald, als sehr dunkel und dicht und man sieht nach oben den Himmel nicht und so. Also eher eine Weidelandschaft.
Okay, mit fetten Bäumen.
Mit fetten Bäumen.
Und jetzt hast du es schon so ein bisschen erzählt, wenn ich jetzt aber da zu diesem Urwald an der Sauerburg fahre, dann sieht das da eben anders aus. Also eigentlich läuft man da die ganze Zeit durch einen dichten Wald und zwischendurch gibt es dann halt diese einzelnen fetten, uralten, knorrigen Eichen und Buchen. Und das ist jetzt entstanden, weil der Hutewald irgendwann nicht mehr als Hutewald genutzt wurde, sondern weil er unter Schutz gestellt wurde. Oder? Also das verstehe ich richtig.
Genau, also In den 1860er Jahren hat man angefangen, im Reinhardswald generell die Hute-Rechte abzulösen. Also
Reinhardswald ist das ganze Waldgebiet und der, ja.
So, genau. Ja. Da hat man angefangen, die Hute-Rechte zu verbannen, die Bauern aus dem Wald zu verbannen. Das wurde dann möglich, zum Beispiel eben auch durch die Düngung von Wiesen. Man konnte Wiesen jetzt mehrfach mähen, man konnte Tiere im Stall halten und so weiter. Also das war landwirtschaftlich möglich und der Blick änderte sich. Man wollte halt mehr Bauholz produzieren. Die Industrie hatte einen großen Bedarf, die Holzpreise stiegen und das ganze Thema wurde eben wirtschaftlicher. Und da fing das also an, dass man die Bauern, ich sag mal, rausgeschmissen hat aus dem Wald. Mhm. Und in der Folge wurden dann viele Bestände aufgeforstet mit Fichte oder einfach die alten Bäume auch gefällt und das Ganze sich selbst überlassen. Es wuchs auf mit Bäumen, mit jungen Bäumen entsprechend. Und da haben dann diese Künstlergilde um Theodor Rocholl haben gesagt, das kann nicht sein, wir brauchen hier auch einen Bereich, wo wir weiterhin unsere Bäume zeichnen können.
Ja, ja.
Na, also die Künstler haben nicht dazu geführt, dass das Vieh aus dem Wald getrieben wurde. Es war eher andersrum, das war schon draußen. Mhm. Und auch dieser Bestand war eigentlich vorgesehen, mit Fichte aufgeforstet zu werden oder die alten Bäume zu entnehmen.
Ah, okay.
Das haben die dann aufgehalten. So.
Okay, also das heißt, eigentlich hat die Gesellschaft gesagt, ja, wir brauchen jetzt einfach mehr Holz, wir brauchen Fichten zum Beispiel. Mhm. Das war ja sehr lange Zeit total, ich sag mal, in, einfach Wälder platt zu machen und dann Fichten zu pflanzen und die kann man halt schnell ernten, schnell Geld mit verdienen und so weiter und so fort. Das deckt einfach schnell diesen Bedarf. Das war damals am wichtigsten, das hat man gemacht. Und wir haben jetzt heute das Glück, dass es damals ein paar radikale Aktivisten gab, sage ich mal. Also wie radikal die waren, weiß ich nicht, aber die haben sich jedenfalls dafür eingesetzt und diesen Wald unter Schutz gestellt. Aber ja, da so ein bisschen kann man jetzt im Rückblick ja sagen, naja, also ist geil, weil den Wald haben wir noch, aber er ist jetzt ja gar nicht mehr so, wie die den damals wahrgenommen haben, weil sie ihn vielleicht falsch unter Schutz gestellt haben.
Ja, weil die, jetzt kommen wir wieder zur Ökologie, weil denen wahrscheinlich das ökologische Verständnis der Zusammenhänge fehlte, weil die gedacht haben.
Die haben nicht BioDiff studiert.
Die haben nicht BioDiff studiert. Ja. Ja, das klingt jetzt auch irgendwie falsch. Aber
ist ja kein Vorwurf, sondern das wäre auch irgendwie komisch, wenn wir als Gesellschaft uns nicht weiterbilden würden.
Man wusste es nicht anders, ne?
Ja.
Das Vieh war schon, ich sag mal, seit 1860 raus, 1910 etwa kam dann diese Künstlergilde und hat sich darum gekümmert, dass eben der Bestand so bleibt, wie er ist. Aber da war der schon 50 Jahre ohne das Wild trotzdem noch sehr offen.
Mhm.
Und das lag einfach auch daran, dass da hohe Rotwilddichten, hohe Wilddichten allgemein waren, die dann auch dazu führten, dass weiterhin wenig Aufwuchs kam.
Weil
deswegen hat man wahrscheinlich auch gedacht, das bleibt halt so.
Mhm. Ne? Und dann haben die so, dann wurde nichts gemacht und das hat sich dann aber mit der Zeit offensichtlich geändert.
Genau, man hat irgendwann Wilddichten reduziert, das ist das eine. Aber auf Dauer kommt einfach auch das Wild alleine nicht dagegen an.
Ne?
Also
ja.
Gegen Waldwachstum. Es kann schon mal sein, und das sieht man ja in vielen Wäldern, dass das Wild sich an Stellen sammelt und dort sehr wenig Jungwuchs hochkommt und das ist sicherlich im Klimawandel auch manchmal ein Problem. Aber auf Dauer, auf großer Fläche und der Reinhardswald ist sehr groß, kommt das Wild nicht unbedingt dagegen an. Vor allen Dingen, wenn man dann noch zusätzlich die Wilddichten reduziert. Also das war eigentlich eher, dass es so offen war eine Konsequenz aus der Waldweide und der beginnenden Industrialisierung, wo man zusätzlich Holz gebraucht hat, wo man zusätzlich eben sehr viel auch dort entnommen hat. Und das, wo die Künstler sich dann damals hingesetzt haben und die Bäume gezeichnet haben, wenn die sich, ich sag mal, 50 Meter entfernt von so einem Baum hingesetzt haben und den Baum gezeichnet haben, um den einfach in seiner gesamten Größe zu sehen. Wenn du dich heute 50 Meter von so einem Baum hinsetzt, dann würdest du einfach nichts sehen von diesem Baum. Du
guckst vor eine grüne Wand.
Ja, so, ja, weil so viele junge Bäume dazwischen aufgekommen sind.
Und das ist ja jetzt schon auch im Urwald an der Sababucht ein bisschen der Fall. Also das mit der Zeit in den letzten 100 Jahren, sage ich jetzt mal, seitdem diese Künstler vielleicht auch da, ja, nee, in den letzten 100 Jahren ist da viel passiert und man läuft jetzt durch einen dichten Wald. Das heißt, per Definition ist es jetzt eigentlich gar kein Hutewald mehr?
Also für uns ist ein historischer Hutewald erstmal mit dem Zusatz historisch einer, der heute noch Merkmale zeigt,
okay, ja,
die auf diese frühere Waldweide hinweisen. Also diese Bäume, die vom Vieh geformt wurden, die krumm aufgewachsen sind, weil sie eben vom Vieh verbissen wurden, und die regelmäßig da drin stehen, die zeigen uns, da haben wir es mit einem historischen Hutewald zu tun, anders als in Nachbarflächen, wo eben diese Bäume entfernt wurden.
Gibt es denn auch aktive Hutewälder, also die heute wirklich noch so sind, wie das im Mittelalter dann so war?
Ja, es gibt wieder Bestände. Ja. Auch im Reinhardswald gibt es zum Beispiel die Kübacher Wiese.
Mhm.
Das ist eine Wiesenfläche eigentlich mit einzelnen Baumgruppen. Da haben wir auch gefilmt.
Ja.
Und die wird seit ein paar Jahren wieder beweidet. Es gibt einen großen Bestand im Solling in Südniedersachsen.
Mhm.
Den Hutewald im Reierbachtal, beziehungsweise einfach mal Hutewald Solling googeln,
dann kommt man schon
da drauf.
Ja.
Es gibt sehr viele Projekte in Truppenübungsplätzen, wie der Oranienbaumer Heide in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Das sind dann keine historischen Bestände, aber das sind ja junge Projekte, wo man auch Wald mit eingeschlossen hat, wo man wieder eine Weidelandschaft entwerfen möchte. Also es gibt durchaus wieder Projekte, die in die Richtung gehen, ja.
Und diese Projekte funktionieren dann schon so, dass da das Vieh dann auch wieder in den Wald getrieben wird?
Genau, genau.
Okay, ja. Cool. Und das, genau, du hast schon gesagt, wir haben das auch gefilmt an den Kübacher Wiesen, die sind auch unweit von diesem historischen Hutewald an der Sababucht, 20 Minuten Fahrt oder sowas, wenn überhaupt, ne? Und ich fand das ganz cool, weil da greift dann ja auch vieles ineinander, dass vielleicht das, was du mit Ökologie oder so meintest, diese Kühe, die da in den Wald getrieben werden, sind, oder die wohnen da, das sind einfach Weiderinder, ne? Also die leben, glaube ich, fast das ganze Jahr auf dieser Weide, richtig?
Nee, bis, ich glaube, Mai bis Oktober so etwa.
Ah ja, macht ja auch Sinn, weil im Winter finden die auch gar nicht mehr so viel zu fressen da.
Genau, die würden dann auch zu stark, oder ja, zum einen würden sie hungern und zum anderen würden sie auch zu stark an die Bäume gehen.
Ah, okay. Und das sind aber auch spezielle Rinderrassen. Wie heißen die? Rotes Fleckvieh oder so? Nee.
Rotes Höhenvieh.
Höhenvieh, ist das, ja. So, genau. Das ist also so eine historische, man ist ja immer geil, was es dann so auch alles gibt. Ne? Ich bin jetzt kein großer Landwirt, deswegen war mir das nicht klar, aber es gibt auch natürlich Nutztierrassen, die gefährdet sind, weil einfach die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und hat vielleicht andere Rassen etabliert. Und dieses rote Höhenvieh ist jetzt also eigentlich eine sehr seltene Rasse, glaube ich, oder die gibt es nicht mehr so viel. Und da in diesem Projekt kommen aber diese historische Rasse in den historischen, oder sorgt dafür, dass es diese historischen Waldstrukturen auch gibt.
Genau, und das ist auch ganz interessant, dass die Maler um Theodor Rocholl tatsächlich auch das rote Höhenvieh im Reinhardswald gezeichnet haben damals.
Ist es Zufall oder habt ihr das abgesprochen mit den Leuten, wie heißt die Kollegin, die Denise, ne?
Denise Lind, ja.
Denise Lind, super, super nette Person. Habt ihr die beraten und habt ihr das so, hey Denise, wenn du das machst, mach mal mit denen, weil da haben wir coole Bilder von, oder war das Zufall?
Ich würde jetzt gerne sagen ja, aber das ist... Im Prinzip ist es Zufall, aber nicht ganz Zufall. Also macht das Sinn?
Ja.
Also das rote Höhenvieh eignet sich einfach sehr gut für solche Projekte. Das ist eine sehr robuste Rasse, die mit einem sehr hohen Rohfaseranteil, schwer verdauliches Futter, was nicht so eiweißreich ist, könnte man sagen.
Also das, was sie draußen finden quasi.
Ja, ja, also genau, auch Gehölz und so weiter, damit kommen die klar. Die kommen mit widrigen Witterungsbedingungen klar. Sagt ja vielleicht auch schon der Name Höhenvieh. Ne?
Mhm.
Also ist eigentlich dafür gezüchtet, in Mittelgebirgen so schwieriges Gelände, was vielleicht immer feucht sein kann, zu beweiden. Und deswegen entscheiden sich dann viele NutztierhalterInnen heute wieder dafür, das auch wieder zu verwenden in Naturschutzprojekten. Wird gefördert.
Spricht dann auch dafür, ja.
Genau. Um es einfach zu erhalten, war vor ein paar Jahren fast ausgestorben.
Wirklich? Also ich habe gerade überlegt, ich habe ja gerade gesagt, das wäre so selten, das weiß ich aber gar nicht, aber es ist selten.
Mittlerweile gibt es wieder einen ganz guten Zuchtbestand, um das jetzt genau zu sagen, müsste man mal reinschauen, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, vor 20 Jahren oder so war das fast weg. Und dann hat sich eine Vereinigung dazu zum Erhalt dieses roten Höhenviehs gegründet und hat das wieder verbreitet.
Geil. Ich finde sowas so, ich finde es so cool, wie vielfältig unsere Welt ist. Ne? Dann gibt es auf einmal die Vereinigung zum Schutz des roten Höhenviehs und sowas. Aber was für geile Nischen gibt es und wie wichtig auch irgendwie. Das, apropos wichtig, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. So, jetzt haben wir wieder offensichtlich ein paar Hutewälder und ihr habt da ein großes Forschungsprojekt gemacht. Ist das jetzt einfach so ein, ist halt irgendwie geil, so ein bisschen, wenn der kleine Jan nochmal durch so einen Hutewald laufen kann und sich wie im Mittelalter fühlen kann? Was bringt uns das? Also warum machen wir das? Oder darf man die Frage nicht stellen?
Naja, du kannst dich ja auch offenbar im Urwald Sababurg wie im Mittelalter fühlen.
Ja.
Wobei wir sagen würden, der Urwald Sababurg hat natürlich irgendwie seinen Wert, so wie er ist und so wie erwachsen gelassen wird. Aber wertvoller wäre es eigentlich, die Altbäume wieder einigermaßen von der Vegetation zu befreien. Mhm. Dort vielleicht auch langfristig wieder eine Beweidung reinzusetzen in solche Bestände. Einfach damit diese Heterogenität wieder gefördert wird.
Aber warum wertvoll? Also was heißt jetzt, was ist der Wert?
Wertvoll für Tiere, für Pflanzen, die dort vorkommen. Also man muss sich vorstellen, solche Bestände waren ja seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, in einer Kontinuität beweidet durch Vieh. Das heißt, da war nie der Fokus drauf, dort irgendwie gerade Bäume zu erziehen. Da wurde immer zugelassen, dass die Bäume alt werden, dass die 300, 400 Jahre alt werden, bis die zusammenbrechen. Und solche Bäume, die halten halt einen Lebensraum für viele Insektenarten für Jahrhunderte vor. Und das eben dann über ganz viele Baumgenerationen gedacht. Daher kommen in solchen Beständen dann Arten vor, die sonst nirgendwo vorkommen. Wenn man einmal diese Altbäume entfernt, dann sind auch die daran gebundenen Arten weg. Und das ist sehr schwierig, die wieder zu kriegen, diese Arten. Deswegen ist es wichtig, diese Bestände zu schützen. Und wenn die zuwachsen, dann ist das auch wieder negativ für viele Arten, weil dann wird es halt feucht, dann wird es kalt. Und vorher, ja, das, was ich eben schon mal angesprochen habe, diese Heterogenität des Bestandes. Du hast zwar auch mal dunkle, feuchte Ecken, das mag ja auch einigen Arten gefallen. Du hast halt auch viele sonnige, warme Ecken, wo das Licht bis an den Boden dringt, wo eine Krautschicht entsteht, wo viele Blühpflanzen, also Blumen, hochkommen, die dann wiederum von Insekten besucht werden. Ja, und die alten Bäume mit ihrem Totholz, mit ihren verschiedenen, wir sagen Zerfallsstadien, also Stadien bis zu ihrem Tod, ne? Die dann wiederum spezialisierte Nutzer anlocken.
Das heißt, wir haben im Grunde schon mal zwei Argumente, die für so Hutewälder sprechen. Zum einen, dass man halt so einen kulturellen Aspekt hat und das ist natürlich was Schönes für den kleinen Jan, der Mittelalter cool findet. Oder für erwachsene Leute, die halt, also wir haben diesen kulturellen Aspekt, kürze ich mal ab. Und dann haben wir noch einen ökologischen Aspekt, einen Artenschutzaspekt, weil diese Strukturen eben besonders wichtiger Lebensraum für verschiedene Tiere und Insekten sind. Ich finde, du hast mir das zu diffus gesagt. Was sind so deine Top 3 Arten, die mit Hutewäldern assoziiert sind, sagt man? Also was sind deine Lieblingsarten? Oder?
Ich glaube, ich würde beim Diffusen lieber bleiben, weil das ist nämlich eine unserer großen Fragen. Was sind denn eigentlich die Top-Arten im Hutewald? Weil es gibt im Prinzip sehr wenig Forschung dazu. Wir sind es gibt auch Forschung aus Baden-Württemberg, die sich aber weniger auf historische Waldweiden beschäftigt haben. Und wir sind eigentlich so die Ersten, die, ich sag mal, seit 30, 40 Jahren jetzt wieder dieses Thema auf den Tisch bringen.
Ja.
Und es ist sehr schwierig herauszufinden, welche Arten sind denn jetzt konkret darauf angewiesen. Es gibt so ein paar Verdächtige, es gibt den Hirschkäfer, den ich sehr gerne mag, der in wo sich auch gezeigt hat in einem Hutewald-Projekt in Bad Bentheim in Nordniedersachsen oder Nordwestniedersachsen, dass der sehr stark zugenommen hat, seitdem die den Wald wieder aufgelichtet haben, seitdem die da wieder Tiere drin haben. Es gibt den Eremiten- oder Juchtenkäfer, das ist der Stuttgart 21-Käfer.
Warum ist es der Stuttgart? Das habe ich nicht mitbekommen.
Weil der das Projekt Stuttgart 21 so lange herausgezögert hat.
Er ist der richtig Radikale unter allen.
Ja. Das, was die in Stuttgart 21 platt gemacht haben, das ist ja auch so eine Parklandschaft, die auch, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber viele solcher Parklandschaften sind auch aus ehemaligen Hutewäldern entstanden.
Ah, ja.
Also haben auch eine sehr lange Kontinuität. Mhm. Und Eremiten finden das ganz toll, weil die eben diese, ja, die Larven entwickeln sich im Baum.
Mhm.
Wir hatten in unserem Video, hatten wir an so einem alten Baum gestanden, wo so ein Ast ausgebrochen war, wo dann so ein ganzer Mulmkörper heißt das, rauskrümelte.
Was
so.
Ist ein Mulmkörper?
In dem Baum hatte sich eine Höhle gebildet,
ja.
Und in dieser Höhle zerfällt dann praktisch das ganze Holz innen drin,
ja, ja.
Ganz langsam und sammelt sich da drin an.
Ja.
Und ne, dieses Holzbrösel.
Ja.
Und das war da eben rausgefallen und hatte so einen richtigen Kegel.
Ja, wie geformt. Als wäre da so Sand rausgelaufen.
So,
ja,
genau. Ja. Und in dem Zeug entwickeln sich sehr viele Insektenarten, wie eben auch der Juchtenkäfer im Larvenstadium. Und der braucht das, ich glaube, das dauert auch, das ist jetzt unnützes Halbwissen, ich glaube, der braucht mehrere Jahre zur Entwicklung. So, ne?
Ja.
Der braucht stabile Bedingungen. Und Juchtenkäfer, es gibt so ein paar Arten wie die Schwefelflechte, die wir auch im Video hatten, die sehr lange braucht, um sich auf einer Borke, auf einer Rinde von einem Baum zu etablieren, um dann selber wieder Sporen zu bilden und sich wieder vermehren zu können.
Ich glaube, Schwefelflechte müssen wir auch ein bisschen erklären. Also das ist auch so ein Klassiker, war mir vor dem Vorstudium nicht so klar. Was ist eine Flechte? Also nee, stimmt nicht, das habe ich bei Herrn Rommel im Biokurs gelernt, dass es Flechten gibt. Aber das sind diese Flecken auf Bäumen, ne? Oder auf Steinen auch schon mal.
Empfehlen wir jetzt allen den Biokurs von Herrn Rommel.
Ja, ich glaube, der macht das nicht mehr. Der ist dann irgendwann ausgewandert nach Südamerika und hat da Leuten Bio beigebracht, aber ja.
Gut, da gibt's auch Flechten. Nee, Flechten sind praktisch...
Herr Rommel, er hieß Rommel. Rommel war jemand anders, das möchte ich nicht. Scheiße, das schneiden wir nicht raus, aber egal. Also mein Biolehrer hieß Herr Rommel und auf den lasse ich nichts kommen. Der war nämlich super. So, sorry, das muss ich kurz richtig stellen.
Sehr gut.
Flechten.
Flechten sind eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft zwischen Pilzen und Algen.
Ach, wirklich?
Also das Äußere,
das hat mir herum nicht erklärt.
Ja, also das äußere Gerüst bildet der Pilz und in die Zellen des Pilzes eingeschlossen sind dann Algen, die Photosynthese leisten und damit dem Pilz praktisch auch wieder Nährstoffe liefern. Und keine der beiden, also diese Beziehung zwischen diesen beiden Lebensformen ist so gefestigt, dass im Regelfall keine der beiden alleine überleben kann. Ne? Also ja, du kannst nicht einfach sagen,
meine Freundin und
extrahiere
ich.
Jetzt. Ja. Genau. Wer von euch ist die Alge?
Oh, weiß ich. Ich möchte mich nicht so äußern.
Gut.
Ja. Okay, krass. Okay, das war mir auch nicht klar. Das hat mir selbst schon jemand erklärt, habe ich nicht aufgepasst. Okay, aber das ist dann trotzdem eine Art. Also
ja, genau.
Obwohl man genau sagen müsste, Alge und Pilz. Und jetzt gibt's Flechtenarten. Machen wir es kurz. Am Ende habt ihr eine neue Flechtenart da entdeckt. Kann das sein? Habe ich es richtig in Erinnerung?
Nee, die gibt's schon.
Ne? Achso, aber ihr habt die da erstmals.
Ja, genau. Also die kommt an alten Bäumen vor. Und im Urwald Saberburg ist die zum Beispiel bekannt, dass die dort an den alten Eichen wächst, ne, an der Rinde. Und das kann die eben, weil die Eichen dort schon seit 300 Jahren oder so, 350 Jahre alt sind und deswegen schon einen lange bestehenden Lebensraum bilden.
Also das ist auch was ganz Besonderes, dass man da halt eine sehr seltene Flechtenart dann eben findet.
Genau.
Das heißt, an diesen neueren Hutewäldern finde ich diese Flechten noch nicht, wahrscheinlich.
Ja, oder in jüngeren Wäldern generell wird das schwierig, genau, weil die einfach sehr lange braucht, um sich zu etablieren. Und
Das heißt, also bin ich jetzt schon zufrieden mit deiner Artenantwort, Juchtenkäfer, Hirschkäfer, Flechten, reicht mir, glaube ich. Drei sind cool. Ich finde das immer cool, wenn man es ein bisschen greifbarer noch irgendwie machen kann, weil, also das finde ich in der Forschung ganz oft, ja, das ist wichtig für Insekten und Totholz ist wichtig für Insekten, aber dann fragt man mal nach und hat immer keine Antwort, deswegen danke, dass du da ins Detail mit mir gegangen bist.
Eine coole Sache fällt mir gerade noch ein, wir haben gerade eine Masterarbeit in der Planung zu Vögeln im Reinhardswald, wo dann auch untersucht werden soll, wie die von verschiedenen Erhaltungszuständen unserer Hutewälder, also ich sag mal ein lichter Hutewald, der noch relativ ursprünglich ist, gegenüber einem alten oder einem zugewachsenen Hutewald, welche Vogelarten dann vorkommen. Und wir nehmen eigentlich auch an, dass dort dann in einem guten Zustand mehr Arten vorkommen, die so einen Übergangsbereich brauchen. Und da wir heutzutage ja sehr viel harte Grenzen zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft haben, also Wiese oder Feld auf der einen Seite und Wald auf der anderen Seite und keine Waldränder und keine Mischungsformen so, nehmen wir an, dass dann viele Arten davon profitieren, die ja ziemlich selten sind. So.
Das ist so geil, dass du es ansprichst, weil das ist gerade so ein roter Faden, der sich durch die letzten 5 Podcast-Folgen bei uns zieht, das Thema Waldränder. Es ist so geil, weil alle reden von Waldrändern, aber niemand hat jemals einen richtig Vorzeige-Waldrand gesehen. Also du bist ja auch jetzt jenseits deines Jobs auch viel im Naturschutz unterwegs, wenn ich das hier verraten darf. Stimmst du mir zu oder hast du schon mal einen richtig geilen Waldrand gesehen? Also der so richtig lehrbuchmäßig, so brauchen wir das eigentlich für den Wald. Man sagt, der stufige Aufbau, Aufgleitzone, habe ich alles hier schon mal an anderer Stelle erklärt. Hast du sowas schon mal gesehen? In Deutschland?
In Deutschland, ja. Also in Großbeweidungsprojekten sieht man das schon, ja. So wie eben in der erwähnten Oranienbaumer Heide. Ich kann dir gerade nicht genau sagen, wo ich war, wo ich das schon mal gesehen habe, aber es hat immer mit Beweidung zu tun.
Okay.
Entweder du lässt das Grünland oder die offene Landfläche, die angrenzend zum Wald ist, brachfallen und dann entwickeln sich halt Büsche und Bäume. Dann hast du für eine Übergangszeit einen gestuften Waldrand. Oder du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass ein aufgelichteter Waldrand offen bleibt. So, ja, ne? Also ja. In den Waldrand eingreifen, Bäume rausnehmen, nur Einzelbäume stehen lassen, Büsche stehen lassen. Und dann ja eigentlich mit Vieh versuchen, das Ganze in diesem Stadium zu halten. Das ist jetzt im Übrigen auch gerade ein Projekt, was bei uns in der Beantragung ist, was ich dann damit beschäftigen möchte.
Ich finde es nicht so witzig. Ich glaube, das Thema hatten wir im Podcast noch nicht und generell auf unseren Kanälen mit Forst erklärt auch sehr wenig. Wir haben da mal einen Text zugeschrieben, aber sonst bisher noch nicht. Aber ich weiß, dass es gerade ein Thema ist, das total im Kommen ist. Und im Grunde ist das gleiche wie ein Hutewald und ich meine das Thema Agroforsten. Also am Ende geht es um die Idee, dass man Forst und Landwirtschaft etwas besser verzahnen könnte, weil daraus im besten Fall viele positive Dinge entstehen könnten. Ist nicht dann das Hutewald-Thema eigentlich aktueller denn je? Weil im Grunde ist es das doch, oder?
Das ist schon sehr aktuell, wobei wir uns ja darauf beschränken, wo im Wald bestimmte Flächen sind, die eben durch ihre historische Nutzung erkennbar sind und wie man die heute erhalten und wieder entwickeln kann. Und Agroforst eher sich auf landwirtschaftliche Flächen bezieht und mehr, also ich sag mal, Nutzungssysteme auf mehreren Stockwerken vorschlagen. Also man kann zum Beispiel auf Ackerflächen dann Streifen von Hybridpappeln pflanzen und diese Hybridpappeln dann regelmäßig für Energieholz oder Hackschnitzel runternehmen. So, ne?
Ja.
Das hat dann eben, ja, dann kann man dazwischen, auf den Streifen dazwischen eben weiterhin seine Feldprodukte anbauen und hat noch diese Hackschnitzelprodukte. Und dann eben noch den guten Effekt, dass die Bäume Schatten werfen, die Feuchtigkeit im Feld halten, dass die möglicherweise durch ihre Wurzeln, Symbiosen, Nährstoffe sammeln, je nachdem, was man pflanzt.
Ja.
Also die Zielrichtung ist ein bisschen eine andere. Aber man könnte sagen, ja, wenn man, also im Agroforst entsteht es auf einer landwirtschaftlichen Fläche und wenn man dort eben auch Bäume pflanzen würde, die man langfristig stehen lässt, dann wird es natürlich auch ein Hutewald, könnte man auch denken, ja.
Ja. Okay, aber also die Idee, ist ja ähnlich, die Zielsetzung ist vielleicht auch, haben wir eigentlich gesagt, am Ende ist ja immer eine Zielsetzungsfrage und
ja, der Ausgangszustand
auch. Genau, ja. Ja. Okay, ich glaube, wir kommen quasi schon zum Ende. Du hast jetzt aber ein paar Mal von eurem Forschungsprojekt erzählt und mich würde jetzt zum Schluss noch kurz interessieren, was ist denn überhaupt Ziel oder was macht ihr in diesem Forschungsprojekt? Guckt ihr euch das an? Vielleicht kannst du mir das einmal noch kurz erläutern.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile im zweiten Forschungsprojekt zu dem Thema. Mhm. Als wir das Video gedreht hatten, man war im ersten, da haben wir gefördert, beide durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, muss man immer dazu sagen.
Ja, sehr gut. Ja,
Förderzeichen.
Tatsächlich, man muss als Disclaimer sagen, vielleicht auch noch kurz ganz wichtig, dieser Podcast hier hat überhaupt, der ist nicht gefördert. Entsprechend ist, wir kriegen kein Geld dafür. Wir Forsterklärt haben aber gesagt, ey, Community will das wissen, wir machen das jetzt einfach. Auch sage ich im Abbinder nochmal was zu, aber du machst das hier gerade quasi out of the record mäßig.
Ja, genau.
Ohne dass da eine große Förderung hintersteht. Aber natürlich trotzdem sagen wir, wenn du von deiner Arbeit in dem Projekt berichtest, darfst du gerne sagen, wer es gefördert hat, auf jeden Fall.
Ich muss es sogar sagen, ja. Weil ich die Auflage habe.
Ja, okay. Ja, sehr genau. Gut.
Aber ich sage es auch gerne, weil das ermöglicht uns natürlich die Arbeit da dran. Ne?
Ja.
Und das ist ein Nischenthema, das ist schwierig, sonst irgendwie überhaupt reinzukriegen.
Ja.
Gut, naja, im ersten Projekt haben wir auf jeden Fall uns darauf beschränkt, wir behandeln vier Bundesländer, die Trägerländer der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt sind und haben in diesen vier Bundesländern geguckt, wie viel gibt es denn eigentlich noch? Was ist der Bestand dieser historischen Hutewälder? Wir haben also kartiert, vor allen Dingen fernerkundlich geguckt, wo in Naturschutzwerken, in Büchern, in Naturschutzgebietsbeschreibungen oder so Hinweise auf Hutewälder vorhanden sind. Wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, uns vernetzt dazu. Wir haben Führungen gemacht, wir haben ja mit euch auch Öffentlichkeitsarbeit entsprechend gemacht. Und jetzt gerade sind wir im zweiten Projekt, wo wir Flächen wiederentwickeln wollen, Konzepte zur Wiederentwicklung oder Wiederbeweidung aufstellen und dann im Endeffekt auch einen Leitfaden entwerfen möchten, den wir extern an die Hand geben möchten, um einigermaßen eigenständig sowas planen zu können und alles im Kopf zu behalten.
An wen richtet sich der quasi?
An BehördenvertreterInnen, an Landnutzende.
Okay, ja. Also sehr offen. Also jetzt, ich wollte gerade so einen Aufruf machen, Leute, wenn ihr zu Hause einen Wald habt und ihr wollt da eine coole historische Waldbewirtschaftungsform, die ganz nebenbei nicht nur cool und historisch ist, sondern auch noch eben Arten fördern, Artenschutz betreiben, dann lest Dario und seiner Kolleginnen und Kollegen lest den Leitfaden durch, den ihr da entwickelt. Wer heißt ihr? Wie viele Leute seid ihr in dem Projekt?
Naja, ich bin der Hauptbetreuende des Projekts. Dann gibt es noch Markus Schmidt und Andreas Mölder, die das Projekt auch mit beantragt haben und die dort mitarbeiten viel.
Ja, okay, also zu dritt im Wesentlichen.
Ja. Ja.
Das ist aber auch schon, also da schafft man dann auch einiges schon, oder?
Ja, wobei dieser Blick auf was alles möglich wäre, wenn man so ein Thema bearbeitet, alleine für ganz Norddeutschland eigentlich bearbeitet, da würde ich mir doch noch ein bisschen mehr wünschen. Aber vielleicht wird das ja in Zukunft.
Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Das heißt, Leute, wenn ihr wollt, wir bleiben dran am Thema. Also wenn das Interesse da ist, können die Menschen uns gerne schreiben. Dario, ich danke dir sehr. Hast du noch was Wichtiges, was du noch loswerden möchtest zum Thema Hutewälder? Haben wir irgendwas vergessen? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Historische Hutewälder rocken.
Ja, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, vielleicht ergänzen wir unseren vorhandenen Blogpost noch um eine kleine Karte. Ich glaube, du hast die Expertise und das Wissen, wo es sowas gibt und vielleicht tragen wir die einfach mal alle ein. Dann können die Leute nämlich bei uns auf dem Blog einfach gucken, wo gibt es Hutewälder, was kann ich bei mir in der Nähe da so finden. Und weil ich finde das immer sehr beeindruckend, in solchen Flächen zu stehen oder sich die halt anzugucken von außen, je nachdem. Das wäre jetzt so mein Angebot noch. Also, wenn du dabei bist, machen wir das gerne.
Müssen wir mal gucken, wie das umsetzbar ist. Für den Reinhardswald haben wir auch schon was veröffentlicht.
Ja.
Man kann bei uns auch sehr viel Literatur lesen. Also immer gerne einfach auf uns zukommen oder auf Forst erklärt zukommen.
Und auf den Seiten der NWFVA, Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, findet man auch weitere Infos zu den Hutwell, zum, genau. zu eurer Forschung.
Und Infos zu einer schönen Tagung, die wir im letzten Jahr, im August 25 abgehalten haben. Da können wir auch die Vorträge von zur Verfügung stellen zum Beispiel.
Ah, cool. Also wo muss ich, was muss ich eingeben in meiner Suchmaschine, um das zu finden?
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Waldweide, Stichwort Waldweide. Okay. Und dann kommt man eigentlich auf unsere Projektwebseite. Da okay. müsste alle Infos
und sonst drauf sein. Genau. Okay, Dario, vielen Dank, dass du hier heute nochmal den Podcast mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand es sehr gut, ich habe viel gelernt. Ich habe mal wieder viel gelernt. Ich glaube, die Leute kriegen immer die Krise, wenn die mitkriegen, was ich alles nicht wusste, aber es mir mittlerweile auch egal. Ich fand es sehr cool. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen habt, könnt ihr natürlich, also könnt ihr Dario schreiben, hat er gerade schon gesagt, ihr könnt aber auch einfach an uns, also Forst erklärt, eine Mail schreiben an kontakt@forsterklärt.de. Noch lieber könnt ihr aber auf die Website forsterklärt.de gehen und dort den Blogartikel zu dieser Podcast-Folge aufrufen. Den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes und da könnt ihr dann nämlich Kommentare hinterlassen und ich freue mich immer sehr, wenn Leute da kommentieren, weil da kommen wir dann so ein bisschen in den Austausch, dann lesen, dann könnt ihr anderen Leuten auch von euren Fragen und von unseren Antworten auf eure Fragen profitieren und sowas. Das macht uns immer viel Spaß und hilft uns natürlich, dieses Format hier fortzuführen. Ihr dürft auch sehr gerne ein Like dalassen, beziehungsweise so eine Bewertung bei der Podcast, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Auch das hilft uns. Unser Plan ist ja, diesen Podcast weiter auszubauen, mehr Folgen aufzunehmen, hier etwas regelmäßiger und häufiger Folgen für euch zu veröffentlichen. Und wenn ihr dazu Anregungen, Ideen, Gesprächspartner, Themen oder sowas habt, schreibt uns eben gerne eine Mail. Das würde uns sehr freuen. Wir müssen irgendwie noch die Finanzierung dieses Podcasts klären. Ich sage es ganz ehrlich, es ist noch eine offene Sache. Aktuell schieben wir da einfach irgendwie Zeit und Energie und auch einfach Geld. Die Produktion kostet Geld, schieben wir rein. Wer da eine gute Idee für eine Werbeplatzierung oder eine Finanzierungsmöglichkeit hat, darf sich auch gerne bei uns melden. Oder ich muss mich mal mit Dario unterhalten, wie man große Förderprogramme etabliert. Aber wahrscheinlich für Öffentlichkeitsarbeit auch schwierig, ne? Naja, egal. So, das war's. Ich beende jetzt diesen Podcast und danke nochmal Dario und allen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben und sage bis bald im Wald.
Danke, Jan.